Hoi und herzlich willkommen zum Wurzelgespräche-Podcast. Dein Podcast, wo wir mit spannenden Menschen den Blick zu ihren Wurzeln richten. Ein Podcast, der verbindet, inspiriert und zum Nachdenken anregt. Mein Name ist Jacqueline Jackie Baumann und ich freue mich, vielfältige Lebenswege, tiefe Einblicke und prägende Erfahrungen mit dir zu teilen. Ja, ich freue mich sehr. Es geht endlich los und ich darf heute zu Gast sein hier in der Körpermitte in Kützlingen bei der Adriana Di Liso. Adriana, danke vielmals, habe ich dürfen mich selber eigentlich zu dir einladen.
Es ist mega schön, dass du da bist und dass ich mit dir hier sprechen darf.
Danke vielmals. Ja, es ist ein bisschen zur Erklärung, weil ja da wirklich meine erste Podcast-Aufnahme ist. Mhm. Erstens mal bin ich sehr dankbar, dass du sofort gesagt hast, ich mache das, ohne genau zu wissen, wann ich überhaupt mit dir reden will. Weil wir haben schon vor ganz langer Zeit schon mal darüber geredet und du hast gesagt, ja, ich bin dann dabei, wenn das so weit ist. Ja. Und dann habe ich wieder so ein bisschen angeklopft und gesagt, jetzt wäre es so weit, Adriana. Und du, ja, sofort, ich bin dabei. Mhm. Mega cool, weil ich glaube, da ist auch noch so ein bisschen etwas, wo viele Hemmschwellen haben. Was wird jetzt die mit mir einen Podcast aufnehmen? So mit dem Mikrofon vorne dran. Es ist sehr ungewohnt. Ich glaube, auch wir merken das jetzt auch. Ja. Wir sitzen da auf dem Boden bei dir in der Praxis. Das ist ein Teil von meinem Konzept, dass ich zu den Menschen vor Ort gehe. Vielleicht ein bisschen anders wie andere Podcasts. Ich will dort sein, wo das Wirken passiert, wo man dann auch drüber redet. Mhm. Und ich würde damit anfangen, um dich zu fragen, wo spürst du in deinem Leben so richtig tiefe Wurzeln? Oder vielleicht auch, was gibt dir das Gefühl vom Verwurzeltsein?
Die Dinge, die mir unheimlich Freude machen und die ich mit dem Herzen mache, da spüre ich Wurzeln. Mhm. Und das ist bei meiner Familie, bei meinem Mann und bei meinen 4 Kindern, sowie auch im Wald, wenn ich kreativ bin und ganz viel bei meiner Arbeit. Da sprühe ich vor Wurzeln und ganz viel Kraft.
Und das ist so einer von den Gründen, warum dass ich dich im Kopf hatte, ganz, ganz früh, wo ich die Idee mit dem Podcast hatte, weil ich finde, du verbindest so eine Leidenschaft fürs Leben mit der Leidenschaft für das, was du beruflich machst. Und das ist ja auch immer so etwas, eigentlich schade, dass man es trennt, weil im Prinzip ist da mit der Work-Life-Balance ja etwas ganz Schlimmes in meinen Augen. Also man hat eine Balance fürs Leben und sollte das in dem Sinn nicht trennen. Natürlich braucht man Bereich vom Familienleben, vom Privaten, Zeit für sich und der Ort, wo man wirkt. Aber eigentlich ja schön, wenn man es vereinen kann.
Also, ja, wir verbringen ja so viel Zeit mit unserer Arbeit. Arbeit ist auch immer irgendwie so negativ behaftet, wie du jetzt schon so sagst, so Work-Life-Balance. Aber wenn man ja seine Arbeit gerne macht, dann spürt man da ja ganz viel Energie und bekommt auch ganz viel Energie. Und sicher braucht es auch mal einfach einen Abstand und sagen, so, jetzt bin ich mal weg und mach mal was ganz anderes. Aber es ist schön, wie du mich siehst und spürst. Es ist wirklich so, ich verbinde das Ganze sehr gut. Mhm. Ja, und freue mich auch, wenn ich auf Fortbildung bin. Das ist ja dann quasi auch Me-Time für mich. Ich nehme mir dann weniger Me-Time wirklich umsonst wegzugehen. Aber wenn ich auf Weiterbildung bin, das Wochenende und komme dann mit neuen Ideen und neuen Techniken und Inspirationen nach Hause, da muss mein Mann dann die Ohren weit aufhalten. Ich erzähle ihm dann alles. Genau, das ist meine Work-Life-Balance. Auch, genau.
Schön. Dann tauchen wir doch mal in dein Wirken. Du hast da in Kützlingen eine Physiotherapie-Praxis, die Körpermitte heisst, wo man vielleicht schon ein bisschen rausgespürt, wo das unter anderem natürlich mit dem ganzen Körper, wo das euren oder deinen Fokus ein bisschen liegt in dem Ganzen. Willst du uns mal mitnehmen auf deine Reise, so ein bisschen von deinem Werdegang und wie es dazu gekommen ist, dass wir heute jetzt da sitzen in dieser Praxis für Körpermitte?
Ja, gern. Also im Prinzip habe ich das meiner Mama zu verdanken. Meine Mama hat mich ganz früh schon darauf gebracht, dass ich doch in die Physiotherapie-Richtung gehen soll, weil meine Hände wohl so toll sind, sagte sie immer. Weil sie hat mit dem Rücken Probleme und ich habe sie dann immer als kleines Kind schon massiert und war auch viel mit dabei in verschiedenen Therapien. Und dann gab es so eine Zeit, wo ich das gar nicht machen wollte. Ich wollte dann eher so in die kaufmännische Richtung und war dann mit der Schule fast fertig und dachte, komm, ich bewerbe mich und wenn das jetzt klappt, dann soll das so sein. Und dann habe ich zudem noch die tolle Uta kennengelernt. Uta arbeitet seit 3 Jahren hier in der Praxis, die auch eben Physiotherapeutin ist und eine wahnsinnig inspirierende Frau. Und die habe ich damals gefragt in einem ihrer Sportkursen. Ich glaube, Pilates war es. Da bin ich immer zu ihr gegangen, was sie denn beruflich macht. Und sie sagte Physiotherapeutin. Und ich gucke sie an und denke, wow, was für eine tolle Frau. Ich bewerbe mich jetzt. Und wenn das klappt, dann werde ich auch Physiotherapeutin. Genau, und das hat dann geklappt. Und dann bin ich da eingestiegen. Und für mich war ziemlich schnell klar, dass ich irgendwann meine eigene Praxis möchte, mein eigenes Konzept, meine eigenen Farben. Und auch meine eigene Art und Weise zu arbeiten. Das kann man halt oft nur, wenn man dann halt selbstständig ist. Ja, und dann war ich erst angestellt, 5,5 Jahre. Und bin dann auf den Weg der Selbstständigkeit gegangen. Und seit 2018 gibt's Körpermitte. Und Körpermitte, der Name ist entstanden, oder beziehungsweise ist mir eigentlich so zugeflogen, weil als ich auf der Suche war nach einem Namen für eine Praxis, für meine Praxis, weil wir mit dem Beckenboden arbeiten. Also der Beckenboden ist hier ein großes Thema. Und da der Beckenboden nicht nur Anspann und Entspann ist, sondern da hängt halt doch eine ganze Frau und ein ganzer Mann oder auch ein ganzes Kind dran, war für mich, wenn die Körpermitte einfach stimmt, dann stimmt auch die Beinachse oder auch der Rumpf, die Aufrichtung vom Rumpf, genauso auch der seelische Anteil, also so in die Mitte bringen, um das jetzt mal so kurz zu sagen.
Schön, also auch schon immer der ganzheitliche Ansatz, wo dich eigentlich begleitet hat.
Ja.
Also man muss vielleicht dazu sagen, ich habe dich kennengelernt in der Zeit, wo du die 5 Jahre hast gesagt, glaube ich, im Angestelltenverhältnis warst.
Ja.
Und ich bin bei dir in einem Pilates-Kurs dann auch gesehen,
genau,
den ich auch immer sehr wertvoll gefunden habe. Und ich habe gefunden, bei dir hat man schon immer die eigene Note so ein bisschen gespürt. Also so da, wie du jetzt auch sagst, du hast eigentlich von Anfang an, glaube ich, gewusst, du würdest deinen Weg oder da, wo du, ich sage jetzt einfach mal, im Herzen trägst, würdest du mit reingehen und für da braucht es dann halt den Raum, damit man auch selber kann den gestalten kann, der ein bisschen freier ist und halt eben den im Selbstständigen da verwirklicht in dem Sinn. Zum da nochmal, bevor wir dann wirklich auf Körpermitte eingehen, ich finde das so spannend, weil gerade in so einem Angestelltenverhältnis, wo man vielleicht merkt, es ist auch nicht immer alles so, wie man es vielleicht selber würde machen, hat man ja dann vielleicht auch so Grenzen, die einem gesetzt werden, wo man dann vielleicht im ersten Moment also das Gefühl hat, wow, ist es wirklich mein Feld oder kann ich denn überhaupt so wirken, wie ich es gerne würde wollen. Hätte ich das nie abgestreckt? Oder hast du da immer das Gefühl gehabt, ich habe da meine Vision vorne dran und ich gehe da weiter zum...
Ja, ich hatte immer so meine Vision vor mir, aber es ist auch wirklich so eins ums andere entstanden. Mhm. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, der Weg ist schon so da gewesen. Und ich bin auch kein Mensch, wo jetzt irgendwo ein Konzept geschrieben hat. Das ist alles aus meinem Bauchgefühl entstanden und wird auch noch weiter aus meinem Bauch entschieden und weitergeführt.
Schön. Ja, da sind wir gerade wieder zurück bei der Körpermitte, wo ja auch dein Bauchgefühl ein bisschen dazugehört.
Ja.
Sehr, sehr spannend sich auch, du hast vorher so schön im Vorgespräch zu mir gesagt, natürlich nehmen wir den ganzen Körper mit und es geht auch um Schulterthemen und andere Themen am Fuß oder wo auch immer. Aber Körpermitte ist da, wo dich sehr fest auch beschäftigt, vor allem auch mit dem Beckenbereich. Mhm. Und wie ist das gekommen? Also was begeistert dich so sehr an dem Beckenraum?
Als ich die Pilates-Ausbildung gemacht habe, das hatte ich schon während meiner Physiotherapie-Ausbildung begonnen. Da kommt man ja schon mal so mit dem Beckenboden in Kontakt. Ja. Und dann habe ich irgendwann darüber gelesen und dachte, ja, das ist ja halt einfach ein bisschen anspannen, entspannen. Wir machen ein bisschen Pilates und dann ist das schon gut. Und dann dachte ich, so, jetzt gehe ich auf die erste Fortbildung und habe da schnell gemerkt, das ist ja so viel mehr. Das ist nicht nur trainieren, sondern da sind viele Themen stecken in dem Becken. Also unser Becken ist auch, steht für Urvertrauen. Mhm. Unser Becken, ja, da entsteht Leben oder kommt Leben. Und das darf man auch ganz sensibel behandeln. Und nicht alle brauchen ein Training, sondern ganz viele brauchen eine Entspannung im Beckenboden. Und das kann man nicht nur pauschal sagen, gehst du mal Beckenbodentraining machen. Da braucht es dann schon spezielle oder Fachfrauen, Fachmänner, die einen richtig untersuchen, um festzustellen, was es ist. Ja.
Wie hat sich das verändert in der Zeit, wo du dann selber Mami geworden bist oder einfach auch das Thema noch dazugekommen ist mit Geburten und der Veränderung von deinem eigenen Beckenbereich?
Ja, dann habe ich, also in der ersten Schwangerschaft habe ich mir eigentlich gewünscht, zu jemandem in Behandlung zu können, der mich wirklich behandelt auf Schwangerschaft quasi oder der auch mal mir das Becken löst und so weiter. Mhm. Aber also in der Physiotherapie, im Studium oder in der Ausbildung, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals, da wird einem ganz klar gesagt, Hände weg vom Beckenbereich, nicht, dass man irgendwie ein Abort oder irgendwas auslöst.
Okay.
Aber wenn man natürlich weiß, wo anfassen und wie anfassen, dann kann man da schon in dem Bereich. Und eine Frau, die Schmerzen hat im Iliosakralgelenk oder vorne an der Symphyse, am Venusbein, die kann ja nicht 7 Monate so rumwatscheln. Ja, da braucht's Hilfe und da gibt's wunderbare Techniken, um die Frau da zu unterstützen. Und nach meiner ersten Tochter habe ich den Bereich auch noch mit in die Praxis genommen. Ich sage so, ich möchte Frauen unterstützen. Ja, die Frauen sind eh so schlecht supported während der Schwangerschaft. Also klar haben sie ihre Gyn-Untersuchung und wenige Frauen lassen sich auch noch von einer Hebamme in der Schwangerschaft begleiten. Also im Wochenbett schon, aber in der Schwangerschaft kommt es jetzt immer mehr, aber das ist gar nicht so gang und gäbe. Und die Frauen brauchen aber einfach Frauen, die sie unterstützen, die ihnen eben sagen, wie sie damit umgehen sollen mit dem Schmerz, welche Übungen dürfen sie machen. Es steckt so viel Angst häufig in den Frauen, wenn sie schwanger sind. Darf ich das? Darf ich auf der rechten Seite liegen? Darf ich auf dem Rücken liegen? Natürlich darfst du, ja, solange es dir gut geht dabei. Dann aber auch sie schon so für die Geburt zu stärken. Das ist mir ein Riesenanliegen. Und da denke ich, denke ich, einen besseren Support gehabt, wäre auch meine erste Geburt sicher besser ausgefallen.
Okay.
Also ganz viel ist auf Selbsterfahrung auch in dieser Praxis entstanden natürlich. Und ich denke, nee, ich weiß, die Frauen genießen das hier sehr, dass wir mit ihnen auch über die Geburt sprechen, dass wir sie auch vorbereiten. Und da ist zum Beispiel auch wieder eine Beckenbodenvorbereitung ganz wichtig. Wenn eine Frau weiß, wie sie den Beckenboden entspannen kann, dass sie nicht pressen soll, sondern schieben. Das können alle gerne mal ausprobieren. Beim Pressen kommt die Kraft in den Kopf. Ja, oder oft, wenn man jetzt auf der Toilette sitzt, man möchte den Stuhlgang raus befördern, sollte man ja nicht pressen. Aber wenn es dann doch mal eine Hilfe braucht, dann schiebt man nach unten und dann öffnet sich der Beckenboden. Und genauso ist es auch bei der Geburt. Dann helfe ich ja über die Bauchmuskeln dann das Baby und über den Beckenboden mit rauszuschieben. Und beim Pressen entsteht eigentlich das Gegenteil. Die Kraft geht in den Kopf, der Kopf wird hochrot und es passiert wenig im Becken. Und so Dinge können wir natürlich alles schon vorab mit den Frauen durchgehen. Und die sind unheimlich dankbar. Und wir auch, dass wir so einen schönen Teil vom Leben, also ist ja auch nicht immer schön, gell? Also muss man auch sagen, nicht für alle ist die Schwangerschaft schön, aber dass wir sie dort unterstützen können.
Ja, sehr, sehr wertvoll. Und was du jetzt gerade gesagt hast, ich habe das jetzt, währenddem dass du geredet hast, probiert, in mir innen zu fühlen. Mhm. Und einfach auch so die, den Unterschied zwischen dem mit Druck etwas wollen, Energie geben oder, wie du so schön gesagt hast, anschieben. Also so ein Wink geben oder so, irgendwo so von innen intrinsisch nach außen schaffen und wahrscheinlich auch mit der Energie, die da ist und nicht gegen die Energie, die kommt in dem Sinn.
Ja, und das Baby und sich halt als Team sehen, oder? Mm. Also macht das Baby, hey, wir sind ein Team und wir schaffen das. Und es gibt auch nochmal eine ganz andere Energie, wie, ja, also das ist so. Unter Geburt kommt man einfach, das sind Momente, wo man denkt, ich will jetzt einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr. Mm. Ja, und wenn man da aber wieder sagt, hey, wir sind ein Team, wir schaffen das und ich schiebe und helfe dir und du hilfst mir, gibt es einfach ganz viel Kraft in dem Moment. Mhm. Ja.
Wie sehr werdet ihr in eurem Wirken so ein bisschen von den normalen systemischen Strukturen, sage ich jetzt mal, unterstützt? Also ich weiß nicht, wie tief das da einsteigen, aber ich finde das noch wichtig, vielleicht auch, wenn da jetzt jemand gehört und vielleicht gerade in so einer Situation ist, wo er gerne Begleitung hätte, ist das etwas, was man verschrieben bekommt? Habt ihr eine gute Zusammenarbeit grundsätzlich mit Ärzten? Wie sieht das aus? Weil ich weiss einfach so aus eigener Erfahrung von meinem, jetzt nicht mit der Geburt, aber von meinem Heilungsweg, sage ich jetzt einmal, oder von meinem gesundheitlichen Weg, dass man vielfach, und ich würde jetzt da gar nicht die eine oder die andere Richtung irgendwo verurteilen, sondern einfach, dass man eher gegeneinander und weniger miteinander in gewissen Bereichen schafft, weil jetzt, ich sage jetzt mal, alternativere Medizinformen und Schulmedizin betrifft.
Ja, also die Physiotherapie, die ist in der Grundversicherung. Das heißt, die Frauen, Männer können sich eine Verordnung holen und dürfen dann zu uns kommen über die Grundversicherung. Hm. Wir haben zum Glück hier ganz viel tolle Gynäkologen, Gynäkologinnen und auch Hebammen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dann fühlt sich das auch als Team an. Hm. Aber ich denke jetzt, ja, würde das jetzt über die Zusatzversicherung zum Beispiel laufen, hätten wir schlechte Chancen. Das geht nicht.
Ja.
Also der Themenbereich.
Ja.
Ja, also Rückbildungskurs und so auf jeden Fall. Aber dass man jetzt auch sagt, so ich gehe jetzt mal auf eigene Faust dahin und mache jetzt manchmal einen Beckenboden-Check-up, da sieht es schwieriger mit aus.
Also rein präventionsmäßig ist es denn wieder eine andere Baustelle.
Ja, und wir denken auch und auch viele andere Beckenboden-Physiotherapeutinnen, also wir sind auch haben ein großes Netzwerk auch bis weit in die Schweiz hinein oder Deutschland, Österreich. Wenn wir die Frauen jetzt zum Beispiel in der Schwangerschaft schon sehen und mit ihnen einen Beckenbodenbefund machen, mittels vaginaler Palpation oder sogar mit einem Ultraschall und ihnen zeigen, hey, so spannst du an, so löst du den Beckenboden, dass wir dann auch ganz schön viel präventiv eben machen könnten. Sie würden sie könnten das dann unter der Geburt einsetzen, weil zwangsläufig kommt unter Geburt häufig Spannung im Beckenboden. Der Beckenboden ist ja an unserem Steißbein angemacht, sage ich jetzt mal ganz simpel. Und was machen wir, wenn wir Angst haben? Wir ziehen den Schwanz ein, oder?
Ja.
Macht der Hund auch.
Ja.
Und in solche Momente kommen einfach vor. Aber wenn ich dann weiß, ey, stopp, nein, wir spielen nicht gegeneinander, lieber Beckenboden, du öffnest dich wieder, dann ist es sicher von Vorteil für die Geburt, auch wegen Geburtsverletzungen und auch nachher dann für die Phase im Wochenbett und danach. Meine Frau, die noch nie mit ihrem Beckenboden im Kontakt war, die noch nie in einem Pilates war oder sonst was, die weiß ja gar nicht, wie spanne ich denn den Beckenboden an. Und nach einer Geburt, das weiß ich selber, ich habe das ja 4-mal erlebt und ich weiß, wie ich ihn anspanne, fühlt er sich total schwammig an. Man denkt so, hallo, wo bist du? Mhm. Und eben eine Frau, die das nicht weiß, die geht dann in den Rückbildungskurs und dann redet die ganze Zeit von dem Beckenboden und die macht aber alles andere wie den Beckenboden anspannen, arbeitet vielleicht viel mehr über das Gesäß oder über den Bauch. Mhm. Dann ist es ja dann auch nicht wirklich produktiv. Genau, und so könnten wir doch in der Prävention sicher ganz viel machen. Oder alle Frauen nach der Geburt, wenn die zu so einem Beckenboden-Check-up kommen könnten und erst danach in die Rückbildung, wäre ihnen sicher geholfen. Also das haben wir hier immer wieder, dass dann auch die Frauen sagen, ach Mensch, jetzt bin ich nach dem zweiten Kind erst bei euch oder nach dem dritten. Ich habe das ja die ganze Zeit falsch gemacht. Ich habe ja eher nach unten gepresst, anstatt angespannt oder wie auch immer. Weil manche brauchen, das weißt du auch vom Unterrichten, das reicht nicht, wenn du sagst, nimm die Schultern weg von den Ohren. Die brauchen einen taktilen Reiz und die brauchen deine Hände, um zu spüren, ah, das meinst du. Mhm. Und das ist ja mit dem Beckenboden nichts anderes.
Mhm. Ja, sehr spannend, einfach auch zum Wahrnehmen, das mit dem Körpergefühl und sich selber wahrnehmen, ob es jetzt mit einer Schwangerschaft zu tun hat oder nicht. Also grundsätzlich einfach wahrnehmen, was würde mein Körper mir sagen und wie fühlt sich etwas an, wo eng ist, wie fühlt sich etwas an, wo weit ist. Da wieder mehr auch zu lernen und vielleicht auch sich zu trauen, wieder mehr oder tiefer in den Körper hineinzufühlen, dass das schon ein grosses Thema ist, wahrscheinlich von unserer Gesellschaft, wo einfach sehr fest im Kopf funktioniert.
Ja, und Thematik Becken, egal ob Mann oder Frau, gell? Das ist so eine Intimzone und auch oft eine Tabuzone.
Ja.
Und wir sind auch oft einfach viel zu viel im Kopf, egal ob Mann oder Frau. Dabei eben, wenn wir die Kraft aus dem Becken holen, auch ab und zu mal tanzen. Mhm. Denk auch immer so in Südamerika oder so. Da ist einfach das Leben ist im Becken, das ist durchblutet, da ist Leben. Die sind auch viel offener und lustiger wie wir. Ja, und
absolut.
Ja, und wir sind immer so versteift in unserem Körper. Also ich auch. Ich muss auch immer mal wieder tanzen und mich locker machen. Ja.
Alles, was nach unten geht und einfach auch die Füße mit dem Boden verbindet. Genau. Gell? Oder mal wie wir jetzt auf dem Boden sitzen. Und ich bin davon überzeugt, dass das Gespräch besser fließt, weil wir einfach irgendwie mehr in Kontakt mit dem Boden unter uns sind und nicht noch irgendwo weit weg von der Erde.
Ja, wir haben auch eine größere Unterstützungsfläche. Gell?
Absolut, absolut, ja, genau.
Ja.
Zum vielleicht da auch das Thema nochmal drauf lenken. Eben das eine grosse Gebiet ist natürlich Schwangerschaft, Geburt und Nachsorge für Geburt. Und das andere oder die anderen Themen betreffen ja auch alle. Also du hast vorher auch geredet von Männern, von Frauen, die jetzt auch nichts mit einer Schwangerschaft gerade am Hut haben. Und von Kindern. Ihr habt auch Kinder, die ihr behandelt. Oder weniger.
Weniger, aber okay. Das ist die Zukunftsmusik, ja.
Dann habe ich da vielleicht schon irgendwas voraus.
Ja, wenn ich jetzt wieder, also eben unsere kleine Tochter ist jetzt 1 und wenn ich ein bisschen mehr Raum und Kapazität mehr habe, dann werde ich die Kinderbeckenboden-Physiotherapie-Ausbildung noch machen, weil doch auch Kinder Probleme haben mit Obstipation, also Verstopfungen, die Giggle-Inkontinenz, also beim Lachen Urin verlieren.
Okay.
Ja, und da gibt's dann halt schon starke Verspannungen im Beckenboden, gerade bei Verstopfungen. Die haben Angst, auf Toilette zu gehen. Mm. Und da ist halt auch ganz viel Elterncoaching dabei, gell? Wie sitze ich auf Toilette? Immer ein Schemmel drunter, egal ob alt oder jung. Der Po gehört ins Klo.
Der Po gehört ins Klo, das ist eingängig.
Und wie oft hängen die Kinder quasi einfach auf der Toilettenschüssel, haben keinen Bodenkontakt. Und es ist ganz wichtig, damit sich unsere Beinmuskeln und Beckenbodenmuskeln entspannen. Und auch natürlich neurologische oder Beeinträchtigungen, wo auch dann Inkontinenzen vorhanden sind und dass man das dann behandelt.
Hm.
Ja.
Entschuldigung.
Und
nein,
ganz viele junge Mädchen, also auch im Hochleistungssport, die sind inkontinent, also ganz viele. Das ist halt einfach ein riesen Tabuthema und damit würde ich echt gern mehr raus. Mhm. Ja, die sind 14, 15 und vor dem Wettkampf haben sie viel Adrenalin, dann ist alles gut und dann nach dem Wettkampf Blasenentleerung. Und ich finde, sowas gehört eigentlich schon ins Training mit hinein von den Trainern. Eben, was ist der Beckenboden? Und die meisten haben da wirklich tatsächlich zu viel Spannung. Und dann kommt ja das nächste Thema, irgendwann Sexualität ist dann kaum möglich, wenn da natürlich zu viel Spannung ist im Beckenboden.
Lass uns dort einhaken. Das ist einfach, da habe ich wollen.
Ja,
da habe ich wollen. Let's talk about Sex. Nein, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Du hast vorher so schön gesagt, sowohl bei Frauen wie auch bei Männern ist das leider immer noch ein Tabu Thema oder auch ein Tabubereich, alles, was so im Becken ist. Natürlich, man redet vielleicht so im Lustigen über Sexualität, vielleicht gibt es auch mal das eine oder andere intimere Gespräch unter Freundinnen oder Freunden, wenn man wirklich mal einen Rat haben oder nicht mehr weiter weiss. Aber grundsätzlich steht da immer noch ganz, ganz ein grosses Tabu davor, alles, ja, was da in dem Bereich ist. Und gerade was Sexualität auch angeht und ja, sich können entspannen, jetzt gerade auch als Frau, aus Frauensicht, und eben Verspannungen im Beckenbereich, Schmerzen bei der Sexualität. Oder auch bei Männern natürlich ganz viele Themen, die dort unten zusammenlaufen und wo sicher auch sehr viel darüber geschwiegen wird. Wie geht ihr mit dem um? Also habt ihr da auch einfach Menschen, die ganz verzweifelt, nehme ich an, auch kommen und bei euch sich einmal dürfen öffnen und einfach einmal darüber reden, oder? Als erstes
Ja,
einmal.
Unbedingt. Also wir nehmen das auch bei uns im Befund mit auf.
Ja.
Also eigentlich bei unseren Fragestellungen ist dann immer auch dabei, wie geht's dir mit deiner Sexualität oder Ihnen mit Ihrer Sexualität, also der eigenen Sexualität und auch die mit Partner, Partnerin.
Mhm.
Ja, weil das sind ja schon nochmal so zwei verschiedene Paar Schuhe, sag ich mal. Dann ist auch wieder ein Thema, wie ist es mit der Lust? Spürst du Lust? Ja, nein. An was liegt es? Eben wieder das Thema Körpermitte und den gesamten Menschen sehen. Ich meine, wenn ich mich abgeschnitten fühle, weil ich gewisse Themen habe in meinem Beckenboden oder vielleicht sogar Narben durch Operationen, Zysten. Bei Männern gibt es auch diverse Operationen im Prostatabereich oder Entzündungen, auch schon junge Männer mit Entzündungen in der Prostata oder vielleicht sogar Hoden, die entnommen werden mussten aufgrund von Krebserkrankungen und so weiter, dann ist da natürlich häufig so ein abgeschnittenes Gefühl. Und da auch wieder so eine Verbindung herzustellen mit Patient und Patientin ist für uns immer ganz wertvoll, weil das doch ein ganz wichtiges Thema ist im Leben, die Sexualität.
Absolut.
Ja. Ja. Ja, also es ist bei uns ein großes Thema. Also wir haben keiner von uns hat jetzt die Sexualtherapie-Ausbildung in dem Sinn oder Sexologie. Aber jeder von uns hat schon kleinere Kurse, sag ich mal, besucht, damit wir selber lernen, überhaupt diese Fragestellung in den Raum zu werfen. Also das war für mich am Anfang auch, hui, wie frage ich das jetzt? Das ist ja peinlich, also gerade bei Männern.
Ja.
Aber die sind immer so dankbar, wenn man sie fragt, wie geht's mit der Sexualität, wie geht's mit der Erektion, ja, nach so einer Prostata-Operation, ist es häufig einfach ein Thema, wo auch bei den Ärzten zu kurz kommt. Da ist manchmal gar nicht die Zeit dafür. Und wenn wir mit den Männern darüber reden und sagen, hey, schau mal, es gibt andere Wege der Sexualität. Wir Frauen sind ja auch mal froh, was anderes auszuprobieren, langes Streicheln und so weiter. Da fallen denen 1000 Steine von den Schultern und die sind einem echt dankbar, dass dann nicht nur die eigene Frau, wenn sie überhaupt in der Partnerschaft drüber reden, das ist wieder ein anderes Thema, sondern die im therapeutischen Setting, dass man über sowas redet.
Absolut. Und ich glaube, das ist auch ein grosses Thema, dass es manchmal einfach an der Zeit mangelt in gewissen medizinische Settings und Therapieformen. Entweder geht es ums eine oder ums andere und halt den Fokus drauf, was ist im Moment gerade akut oder wo sind Krankheitsbereiche. Und du hast es jetzt ein paar Mal so schön gesagt, immer wieder eben auf den ganzen Mensch zu gehen und zwar aus dieser Körpermitte raus, aber mal zu schauen, wo hängt das überhaupt alles zusammen und eben was hängt vielleicht auch an so einer Sexualität, die auf irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert oder eben die Lust, die nicht mehr verspürbar ist. Und vielleicht noch spannend, wir reden da jetzt so locker in Anführungszeichen, aber ich mag mich erinnern, ich bin vor ganz, ganz langer Zeit, vor Jahren, bei dir in der Therapie gewesen. Ich glaube, das ist noch nicht Körpermitte gewesen, oder? Das ist vor dieser Zeit gewesen.
Ja.
Und wir haben dort auch ganz intensiv an meinem Beckenboden geschafft. Und es ist sehr spannend gewesen, was das auch mit mir gemacht hat, um vielleicht da auch die Leute ein bisschen motivieren, um sich trauen, an das Thema heranzugehen. Weil ich auch immer gemerkt habe, ich habe sehr viele Verspannungen im Körper und ich komme nicht so darauf, woher kommen sie. Mhm. Und du bist dann mit mir wirklich auch auf sehr feinfühlige Art an das Beckenthema herangegangen und ich habe einfach wirklich gemerkt, und das merke ich übrigens heute noch, wenn ich nicht darauf achte, dass ich einfach die Tendenz habe, um im Becken die Energie sammeln oder so anspannen. Und dort ist so mein Spannungspunkt, wenn ich nicht schaue, dass meine Lebensenergie fließt. Mhm. Du gesagt hast, tanzen, das machen, was einem wirklich so intrinsisch abtreibt, würde ich jetzt sagen. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel der Podcast bei mir auch, ist etwas, was so geschlummert hat. Es gibt aber keinen triftigen Grund, um es zu machen. Aber man macht es, wenn man so ein bisschen gerüft wird davon, oder?
Ja.
Und das ist etwas, was ich immer wieder merke, da meldet sich dann so mein innerer Beckenbereich. Und da gibt es auf der rechten Seite so einen Punkt und den merke ich wirklich auch. Ich merke ihn im Alltag, ich merke ihn auch in der Sexualität. Mhm. Und da mal auch dahinter zu schauen und auch zu schauen, wie kann es für mich angenehmer werden? Wie kann ich auch diesen Widerstand, die sich ja dann irgendwann aufbauen, wenn man immer wieder das Gefühl hat, wow, es verursacht Schmerzen und es ist streng und jetzt komme ich dann wieder an den Punkt an, wo es mir wehtut, um sich dem so ein bisschen stillen und ganz liebevoll anzuschauen, wo ist da vielleicht auch ein Thema dahinter. Und da kann man halt viel besser, wenn man das Vertrauen hat zu Therapeuten gegenüber oder Menschen, wo man einmal über etwas reden kann. Und ich glaube, da macht es auch so ein bisschen aus, dass ihr, so wie ich es wahrnehme, einfach auch so eine offene und undogmatisch, würde ich jetzt sagen. Ihr geht da sehr natürlich dran an und auch nicht, glaube ich, so, dass ihr das Wissen gepachtet habt, sondern mit einer gewissen Neugier und auch immer wieder, eben wie du auch gesagt hast, selber lernen, die Fragen zu stellen und zu spüren, was braucht es eigentlich.
Ja, und wir, oder jetzt, ich rede für mich, ich lerne ja auch wieder von jeder Patientin und jedem Patienten ganz viel und nehme da ja auch wieder viel mit. Mhm. Ich denke, das ist ja nicht nur für die eine Seite wertvoll, dass die hier mit dem Rucksack rausgehen und sagen, oh, das und das und das war jetzt spannend und das nehme ich für mich mit, sondern ich nehme ja auch immer wieder ganz viel mit. Oder auch den Umgang mit gewissen Charakteren. Das ist auch immer wieder spannend, gell? Es gibt Leute, mit denen kann man ganz leicht im Fluss zu reden, wie mit dir. Und dann gibt's aber auch Menschen, die muss man irgendwie erknacken oder man weiß, das Thema spreche ich heute noch nicht an. Ich muss ja erstmal noch mal warm werden mit der Person, oder? Und da lernen wir tagtäglich voneinander.
Wenn ich jetzt zu euch komme, zum ersten Termin, dann nehme ich an, gibt es auch so eine Art Grundanalyse. Also wenn ich einfach mit einem Thema komme, mit einem Rückenschmerz oder mit einem Beckenbodenthema, nehme ich ein, untersuchen da einfach mal, wie du sagst, den ganzen Körper, schauen ein bisschen, wo die Ursache ist. Und nachher geht es quasi weiter. Wie muss ich mir da vorstellen? Es gibt ja normalerweise die Physioverordnungen. Ich bin zwar schon lange nicht mehr so gewesen, aber ich glaube, es sind siebenmal.
Neunmal. Ja.
Willst du uns da auch noch mal kurz ein bisschen mitnehmen, wie jetzt da wieder ablaufen in dem Sinn?
Mhm. Also, da kommst du über den Arzt oder du bist jetzt bei der Ärztin, Arzt und sagst, du möchtest gerne zu uns in die Therapie kommen. Mhm. Dann bekommst du eine Physiotherapieverordnung, wenn diejenige damit einverstanden ist. Und dann machen wir erstmal eine Anamnese, also ein Gespräch im 1:1, befragen dich, warum bist du da, was sind deine Symptome, was ist dein Anliegen, und dann machen wir einen Befund. Eben je nachdem, lassen dann eben mal oben Oberkörper ausziehen, schauen uns den Rücken an, lassen verschiedene Bewegungen machen und machen so eigentlich erstmal so eine Analyse für uns. Und wenn es jetzt um Beckenboden zum Beispiel geht, machen wir dann auch einen vaginalen Tastuntersuch oder einen anorektalen. Es gibt ja auch Frauen, die haben zum Beispiel Fissuren, das sind Einrisse, Hämorrhoiden, Stuhlinkontinenz. Und dann guckt man nämlich auch anal. Und bei den Männern ist es auch so, dass man dann wirklich anal guckt, hey, wie ist der Beckenboden? Ist da zu viel Spannung, zu wenig Spannung? Finde ich da drin Triggerpunkte? Und das kann man eben über beide Körperöffnungen dann feststellen. Mhm. Natürlich im Einverständnis mit dir Bist du damit einverstanden, dass ich dich vaginal oder anal untersuche? Und dann wirst du auch mit einem Handtuch abgedeckt. Also du bist da hier nicht komplett entblößt. Bei Männern machen wir es dann auch so, dass sie sich auf die linke Seite drehen. Sie sind abgedeckt und dann sehen wir eigentlich nur den Po. Mhm. Und es ist für die dann auch nicht irgendwie unangenehm oder ja. Und wir sind da auch ganz sachlich und fachlich.
Das ist nämlich also ein spannendes Thema. Alles, was denn mit Scham behaftet ist, kommt ihr ja wahrscheinlich auch sehr fest damit in Kontakt. Ja. Oder vielleicht auch weniger, weil ihr es sehr auf eine schöne Art und Weise macht, so wie jetzt das tönt. Aber ich finde, Scham ist so ein Thema, wo so ein bisschen omnipräsent ist. Ich glaube, sowohl bei Männern wie auch bei Frauen, ich kann es jetzt halt mehr aus Frauensicht sagen, wie viele Themen das uns seit der Kindheit da mit Scham in Verbindung bringt, das ist also eigentlich Wahnsinn. Und manchmal merkt man es nicht einmal, dass man sich für Sachen schämt, wo man so denkt, wieso schäme ich mich jetzt da dafür? Ja. Also ich weiß nicht, wie du das erlebst.
Ja, du hast es gerade vorher auch gesagt, gerade Thema Sexualität. Man lacht, man sagt es häufig so im Lustigen und so, ist ja auch manchmal lustig, ja.
Ja, auf jeden Fall immer lustig sehen.
Ja. Aber es ist eigentlich auch wieder eine Form von Scham, wenn man drüber lacht. Mhm. Mhm. Eigentlich. Mhm. Und wenn du denkst, eben es sind Schamhaare, Schambein. Also es ist ja schon alles mit Scham besetzt. Schamlippen. Das benutzen wir hier zum Beispiel gar nicht mehr. Also ich sage jetzt auch lieber Venusbein oder die Venuslippen. Ja, und ich sage auch gar nicht Schamhaar, also Intimbehaarung zum Beispiel, weil dass das einfach wirklich wegfällt. Wir müssen uns dafür gar nichts schämen. Mhm. Und wenn wir auch denken, eben unsere Eltern hatten auch Sex, deswegen sind wir da. Danke.
Ja, danke.
Ja, und es ist wirklich sehr schambehaftet. Bei uns ist dann auch noch viel häufig jüngere Frauen, die sich tatsächlich echt schämen für ihr Genital, für ihre Vulva, weil die ja nicht so schön aussieht. Dazu haben wir dann auch hier wunderschöne Pussy-Porträt-Bilder. Die geben wir dann den Frauen auch gern in die Hand und sagen, schau mal, dein Gesicht ist anders, deine Vulva ist anders, deine Vagina ist anders. Genauso ich. Ja, es gibt nicht die perfekte und für den einen ist dein Gesicht schön, für den anderen ist mein Gesicht hässlich. Und so ist es dann auch wieder bei unseren Vulvas.
Und da ist ein Thema, das ist ein wie der junge Frau.
Ja, es gibt auch viele Frauen, die lassen sich tatsächlich die Vulvalippen korrigieren und schneiden und lassen die, also ja, sie werden dann quasi operativ entfernt, verkleinert. Okay. Aber das ist ja auch ein Teil der Klitoris. Also haben sie nachher dann vielleicht sogar Probleme, zum Höhepunkt zu kommen, Schmerzen, Vernarbungen, dass man halt die perfekte Vulva hat.
Wow.
Traurig. Aber in der Pornografie ist halt dann immer das Schlitzli. Da wären wir beim nächsten Thema. Ja, nennt die Genitalien eurer Kinder beim Namen und nicht Schlitzli und Blümli und Schmetterling und Pfifferli. Sondern wirklich, es ist der Penis und es ist die Vagina und die Vulva. Es ist auch nicht nur die Vulva und nur die Vagina. Ich sage jetzt zum Beispiel gern Vulvina. Das finde ich einfach, finde ich, hört sich auch schön an und es ist wirklich die Vulva und die Vagina.
Möchtest du nochmal kurz, weil das ist gar nicht so selbstverständlich, dass man da weiß, was ist Vagina und was ist Vulva, um da nochmal kurz das Buch aufmachen.
Ja, also die Vulva ist wirklich das, was man außen sieht. Das sind die äußeren Vulvalippen und die inneren sowie auch die Klitoris-Vorhaut, die man sieht. Und die Vagina ist die Scheide. Das ist die Öffnung, die zur Gebärmutter führt und für den Geschlechtsverkehr ist.
Mhm. Weil ich bin an einer ganz spannenden einem Workshop gsi bei dir in der Praxis vor einigen Wochen oder Monaten.
Schon im November schon.
Oh, ja, Zeit vergeht. Und das war auch so das Thema gewesen, das nochmal ganz genau anzuschauen, weil also ich persönlich mag mich nicht mehr erinnern, jetzt zum Beispiel im Sexualkundeunterricht, ich glaube, wir haben das gar nicht wirklich gehabt oder eben auch sehr schambehaftet auf eine Art und Weise. Kann ja auch sehr schwierig sein, für einen Lehrer das müssen durchzuführen, ist eine andere Geschichte. Ich finde auch, da müsste vielleicht irgendjemand machen, der nicht täglich mit diesen Kindern
eine externe Sexologin. Das wäre dann noch mein Ziel.
Genau. Ah, ihr seht, da kommen gut, können wir nachher noch dazu. Und ja, dann nochmal sich vor Augen zu führen. Ja, warte mal schnell, was ist jetzt genau, wie nutzt man den Begriff im Alltag inne oder eben nicht? Oder benennt es eben nicht beim Namen? Und wo hat es eben da auch den Unterschied? Was macht der Unterschied eigentlich auch aus? Ja?
Ich denke, häufig ist es ja auch wieder die eigene Scham der Eltern, ja, das wirklich beim Namen zu nennen. Genauso wie die Sexualität. Ich kann so ein Beispiel erzählen. Ich war auf so einem Sexualtherapie-Wochenende und da hatten wir dann gerade auch die kindliche Sexualität. Also das kann schon mit 4 Monaten starten. Wenn ein Kind zum Beispiel merkt, wenn es gegen den Autositz sich drückt mit dem Genital, dass sich das schön anfühlt, und die haben dann auch schon ihren Höhepunkt. Und es ist auch, es dient ja auch der Entladung. Also ein Baby denkt ja jetzt nicht irgendwie sexuell mit jemand anderem, sondern es ist einfach eine Entladung. Und es fühlt sich schön an. Und nach dem Wochenende waren wir mit Freunden unterwegs und unsere beiden Großen sind gleich alt. Und dann erzählt mir die Mama, dass die Tochter mit 3 Jahren sich beglückt hat quasi. Und sie ist ganz erschrocken und ist zu ihr hin und hat gesagt, hey, das macht man nicht.
Mm.
Und dann habe ich zu ihr gesagt, hey, das darfst du ja nicht machen, weil so... Also ja, so kommen Schamgefühle bei deinem Kind. Und das ist ja was Schönes, was sie da entdeckt hat. Das beginnt sogar schon teilweise mit 4 Monaten. Und so, was? Echt? Oh, ich wollte jetzt einen Termin machen beim Arzt. Das ist doch nicht normal. Doch, ist ganz normal. Lass es zu. Aber was du ihr beibringen musst, ist, dass sie das wirklich in ihrem Zimmer macht oder halt im geschützten Rahmen zu Hause und nicht in der Öffentlichkeit. Ja? In dem paar Minuten später kommt der Papa vorbei und erzählt, wie stolz er ist, dass sein Sohn das erste Mal eine Erektion hatte mit 1,5.
Mhm.
Und dann sage ich zu den beiden, ihr seid das Paradebeispiel. Beim Junge ist es wieder toll, das ist stolz. Und beim Mädchen ist es schambehaftet.
Mhm.
Und gerade, was du auch vorher gesagt hast, eben gerade so die Anatomie der Frau, bis vor wenigen Jahren war die Klitoris in Anatomiebüchern nicht erwähnt. Aber wir haben 8000 Nervenenden dort und ein Mann etwa 2.000 bis 3.000.
Also die hätte es einfach nicht gegeben.
Nein.
In den Büchern. Da ist nicht wichtig oder nicht relevant. Medizinisch nicht relevant.
Medizinisch nicht. Mhm. Es gab schon immer wieder irgendwelche Anatomen und so, die da was drüber geschrieben haben, aber es wurde nie wirklich in Anatomiebücher genommen. Also das ist erst, glaube ich, seit 4 Jahren gibt es Anatomiebücher, wo die Klitoris.
Also wir schreiben jetzt das Jahr 2025, zum vielleicht zeigen, wenn der Podcast aufgenommen wird.
Ja, also und wenn du siehst, da oben haben wir sie in Originalgröße, die rosa, ne? Das ist schon echt... Ja, die ist 11 Zentimeter lang nach innen.
Wow.
Also eigentlich wie ein Penis.
Nur noch innen gerichtet.
Nach innen gerichtet. Und ich finde, das darf schon echt auch, da dürfen unsere Kinder gut aufgeklärt sein.
Absolut.
Unbedingt.
Absolut. Da kommen wir ganz zum Link zu einem anderen Thema. Die Weiblochgesundheit. Mhm. Hast du auch erwähnt in unserem Vorgespräch, ist sehr beschränkt nur ein Teil von unserem, sage jetzt einmal vielleicht ein bisschen plakativ gesagt, Gesundheitssystem oder ein viel zu wenig relevanter vielleicht auch?
Ja, auch so die ganze hormonelle Geschichte, also was auch der Zyklus macht bei uns, das ist viel zu wenig erforscht. Das kommt jetzt immer wieder, dass es zyklusbasiertes Training auch gibt, zyklusbasierte Ernährung. Man spürt ja auch irgendwo in Richtung Mens finde ich eigentlich noch so schön, eher im Herbst und dann im Winter.
Mhm.
Ja, man zieht sich gerne zurück und dann kommt auch wieder Frühling und Sommer und es ist so um den Eisprung eben herum. Da merkt man, jetzt habe ich wieder Energie zum Sport. Ich könnte 10 Waschmaschinen waschen und das ganze Haus putzen. Und eben, wenn es dann wieder Richtung Herbst, Winter geht, so Richtung Mens, dass man da auch irgendwie so das Gefühl hat, ach, mir ist gerade alles zu viel. Ich muss besser haushalten. Ich mache jetzt vielleicht nicht noch extra irgendwelche Termine ab. Und das ist alles noch so am Entstehen, sag ich mal. Da gibt es viel zu wenig Studien. Und das ist dann wieder so das Geld, wo auch irgendwo natürlich dafür nicht aufgebracht wird oder aufgebracht werden kann.
Hm.
Ja, Und für die Männer gibt es da schon einiges. Es ist einfach jetzt mal so aus dem Praxisalltag. Die Urologen, die schicken uns die Männer vor der Prostataoperation, damit wir mit ihnen üben, wie sie den Beckenboden aktivieren und so weiter. Schon mal so ein Aufklärungsgespräch und so weiter.
Also da ist ein normaler Ablauf, also da ist ja quasi...
Mm-hmm. Die schicken uns, also es gibt hier besonders eine Praxis, die schickt uns vorher immer die Männer mit einem Rezept für Physiotherapie mit 2-3 Mal und dann kommen die nach der OP wieder. Also die sollen ihren Beckenboden kennenlernen.
Mhm.
Eine Frau vor einer Gebärmutterentfernung sehen wir hier eigentlich nicht auf ärztliche Anordnung. Das sind dann eher die Frauen, die sich erkundigt haben, ja, dass sie vielleicht irgendwo gesehen haben, dass wir sowas anbieten und sagen, ich möchte jetzt vorher nochmal in die Beckenbodenphysiotherapie und möchte mir nochmal erklären lassen, wie das funktioniert mit dem Beckenboden. Weil wenn nachher die Gebärmutter draußen ist, kann ich mir vorstellen, fühlt sich das an, wie wenn man ein Kind bekommen hat. Es fühlt sich nämlich wieder schwammig an. Mhm. Zudem kommt das ganze Narbengewebe etc. Und der Mann ist meistens schon auch so gut aufgeklärt, dass es eben Medikamente nachher gibt für die Erektion, dass es eine Penispumpe gibt und so weiter. Und ganz viele Frauen, die sind nachher damit allein nach einer Hysterektomie. Ist auch so ein Wort. Wir nehmen der Frau die Hysterie. Daher kommt das Wort Hysterektomie.
Mm. Wow.
Ja, also...
So, ich muss mich gerade kurz sammeln. ja, also Wahnsinn, Wahnsinn. Und das ist so bedeutend, ja, was da ja auch, ich sage jetzt mal ganz übertrieben vielleicht gesagt, aber gesellschaftlich macht. Weil das ist ein sehr grosser Teil von unserer Gesellschaft und auch ganze Lebenszyklen, die ausgeschlossen werden. Wenn ich mich jetzt so da rein spüre, dann ist es so, eben, wenn man sich hormonell verändert oder wenn einem eben jetzt aufgrund von einer Krankheit muss bis entnommen werden, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert oder ganz andere oder viel weniger Notwendigkeit, um sich dort drum sorgen. Also es ist so, nicht schön.
Nee, also es sind auch echt oft schwere Themen hier und und es tut einem irgendwie auch so wahnsinnig leid. Also auch für mich selber als Frau, wo ich oft denke, da darf noch viel, viel, viel mehr passieren. Genauso wie das Thema Menopause.
Mhm.
Ja, also man weiß heute so, die Prämenopause fängt eigentlich mit 35 an. Da sind wir schon drin.
Jawohl.
ja, und häufig wird dann gesagt, ja, nein, sie sind noch viel zu jung dafür, sie sind noch viel zu jung. Aber man muss ja dann auch die Symptome anschauen. Und die Symptome hat die Frau vielleicht mit Stimmungsschwankungen, extrem Schlafstörungen, vielleicht auch Schwitzen, mit Verdauungsbeschwerden, vaginale Trockenheit oder allgemein Schleimhäute sind trocken. Und auch in diesem Bereich gibt es einfach noch viel zu wenig.
Zu wenig Information, zu wenig Relevanz. Also wenn jetzt du dürftest eine Einschätzung machen, woran liegt das?
Ich weiß es nicht, ob das irgendwie an Geldern liegt auch wieder, weil ich meine, es sollte ja schon auch alles evidenzbasiert sein und studienbasiert oder halt, dass man halt verschiedene Untersuchungen macht. Und da weiß ich nicht genau, woran was es liegt.
Hm.
Und die Frau ist halt auch, du denkst, Medikamente wurden oder werden an Männern getestet. Mhm. Also eine Frau ist anders aufgebaut vom Bindegewebe, von den Hormonen etc. Das ist eigentlich fatal, ihr das gleiche Medikament in der gleichen Dosis zu geben für, sag ich mal, hohen Blutdruck wie einem Mann.
Mhm.
Aber die Frau wurde da halt auch immer irgendwo geschont, weil Schwangerschaft, eventuell ist die Frau schwanger, also machen wir mit ihr keine Studie. Ja, wir lassen sie keine Medikamente einnehmen oder vielleicht eben auch zyklusmäßig ist sie in einem Zyklus, wo es vielleicht nicht gerade passt. Also testen wir das alles an dem Mann.
Hm. Ja, ich sehe schon, da könnte man, glaube ich, einen eigenen Podcast nochmal damit fühlen.
Ja. Ich mag jetzt auch gar nicht so da ganz tief reingehen,
absolut.
Weil das müsste man wirklich ganz auseinandernehmen.
Genau, aber ich finde es trotzdem wichtig, um es ansprechen oder vielleicht auch ins Bewusstsein rufen. Mhm. Weil ich glaube, man denkt da vielleicht auch vielfach gar nicht dran oder schenkt dem nicht so grosse Relevanz, so langsam nicht betrifft. Ist ja wie mit allem, hat es ja auch nicht so einen grossen Stellenwert. Aber im Endeffekt ist es doch etwas, wo uns alle betrifft, ob Mann oder Frau.
Ja.
Weil man kommt ja irgendwo in Kontakt mit dem Thema, denn, mit dem Gegenüber oder mit sich selber. Und ja, einfach auch da vielleicht die Schamgrenze abzubauen und Türen aufzumachen, vielleicht auch können, so etwas mit euch jetzt zum Beispiel oder mit anderen guten Fachpersonen zu besprechen oder vielleicht auch mal mit einer Freundin darüber zu reden. Vielleicht ist die auch froh oder ein guter Freund oder der Partner. Vielleicht sind die auch froh, wenn man es einfach mal anspricht oder wenn man gewisse Themen einmal auf den Tisch bringt. Weil
unbedingt. Das erlebe ich hier auch immer wieder, dass dann die Frau oder der Mann sagt, oh, du, ich habe mit meinem Kollegen darüber geredet, hat das gleiche Problem.
Ja.
Ja, oder eben, ja, du, meine Freundin ist auch inkontinent und warum redet man darüber nicht? Aber auch da ist das Thema, in der Werbung wird uns verklickert. Mm. Oho, schöne Binde einlegen und ich bin die ganze Nacht trocken und dann tanzt da so eine junge Frau mit süßen 20 und dann hat jeder das Gefühl, ach, das ist ja normal, das ist ja ganz normal, Inkontinenz. Mhm. Ja?
Mhm.
Und das ist eben nicht normal.
Mhm.
Und dagegen können wir was tun. Wir müssen einfach gucken, was ist das Problem? Ja, woran liegt es? Und vielleicht auch noch bei Männern, die haben auch einfach unheimlich Druck, gerade die jungen Männern.
Ja.
Ich denke auch viel durch die Pornografie, so dieses, ich halte lange durch beim Verkehr, 2-3 Stunden. Und dann machen die sich so Druck,
wow.
Dass die dann echt so verspannt sind im Beckenboden und Erektionsprobleme haben.
Mhm.
Also das ist auch schon bei ganz jungen Männern. Da muss man nicht älter sein.
Mhm.
Und da ja, ist vielleicht dann auch so die Hürde für so einen jungen Mann, zu uns zu kommen, zu uns Frauen in die Therapie. Wir haben jetzt eher ältere Männer hier bei uns, aber da macht es auch durchaus Sinn. Vielleicht, es gibt auch ein paar Männer in der Umgebung, die Männer behandeln oder dann auch mal zur Sexualtherapie zu gehen. Also da gibt es echt wertvolle Adressen.
Also vielleicht können wir da auch noch etwas in die Links rein tun, beziehungsweise ja. Wenn jetzt jemand da hört und sich da angesprochen fühlt, dann sehr gern vielleicht auch mit Adriana Kontakt aufnehmen oder vielleicht können wir noch 1-2 Links rein tun, weil ich finde, das ist so wichtig zum Wissen, mhm. dass man da auch nicht allein durchgehen muss oder dass es eben, wie du sagst, auch nicht normal in dem Sinn wird, sondern dass es da Wege gibt, wo man kann auch dem entgegenwirken.
Ja.
Sehr schön. Ich würde zum Abschluss noch das Thema Netzwerk mit in den Raum bringen. Ich weiss, du hast bei dir in der Praxis immer wunderbare Angebote, auch mit externen Frauen, Männer weiss ich jetzt nicht, mit Angebot.
Nein, tatsächlich ist es sehr Frauen. Ja, sehr Frauen. Alles
Frauen. Genau. Wie wichtig ist das für dich, dass man da auch, ich sage jetzt mal, Türen aufmacht und bei dir kann oder bei euch in der Praxis wirken mit Themen, die wo auch so ein bisschen in die Richtung gehen, wie ihr arbeitet?
Sehr wichtig. Mhm. Also wir können ja nicht alles machen.
Mhm.
Und ich finde es so schön, wenn hier so die Türen offen sind für verschiedene Dinge. Und da darf man sich extern einmieten und sich einbringen. Und hier ist ganz viel entstanden. Wir sind ja jetzt seit 1,5 Jahren in der neuen Praxis hier. Und es ist auch da, ist es einfach zusammengeflossen. Mit einer Heilpraktikerin in der Frauenheilkunde, Nadula, die Janina.
Wow.
Ja, die Frauen in der Schwangerschaft begleitet und die macht auch schöne Schließungsrituale nach den Geburten.
Ach, schön.
Oder auch wenn man sonst was abschließen will. Gell? Ich meine, man ist ja auch immer wieder schwanger mit einem Thema. Das muss ja auch kein Kind sein.
Absolut.
Dann Schwangerschafts-Yoga. Rückbildung, also Babymassage, genau, haben wir auch die Plärter, die das macht. Also es sind ganz viele verschiedene Leute hier, die hier mitwirken dürfen und können.
Und du hast auch davon geredet, dass man da mit dem Thema rund um Körpermitte oder ums Becken vor allem auch sehr weit vernetzt ist oder dass du da, glaube ich, auch eben mit Weiterbildung und so weiter dich immer mehr noch Deutschland, Österreich, Schweiz ist da etwas, wo man merkt, dass da wieder mehr Fokus drauf gelegt wird, dass man da ja. miteinander...
Also ich bin halt in dieser Bubble unterwegs, ja, muss ich sagen. Das halt deswegen habe ich immer das Gefühl, oh, es gibt ja schon so viele, aber also wir sind also jetzt bis nach Weinfelden, Frauenfeld eigentlich die einzigsten, die so arbeiten. Es gibt schon Physiopraxen, die sich Beckenbodentherapie an die Wandtafel schreiben oder auf die Homepage. Aber eben dieser vaginale oder anorektale Tastuntersuch, der ist einfach wichtig, weil ich kann von außen nicht feststellen, ob du verspannt bist oder ob du einen zu weichen Beckenboden hast oder einen zu schlaffen, ob da Narbengewebe ist. Das sehe ich von außen nicht und kann ich auch keinen schlechten Test machen von außen. Es gibt jetzt immer mehr Fortbildungen in die Richtung. Das ist richtig toll. Also als ich da vor 13 Jahren angefangen habe, mich in die Richtung zu begeben, war da einfach was ganz schön mager auf dem Markt. Also ich musste da echt suchen. Und ich hole halt jetzt tatsächlich auch ganz viele hierher. Ja,
cool.
Ja, aus eben Österreich, Deutschland. Dann müssen wir nicht fahren zum einen.
Win-win.
Ja, win-win. Und zum anderen profitieren natürlich auch die ganzen Leute aus der Umgebung, dass sie dann hier einfach in die Praxis kommen können und auch keinen weiten Fahrtweg haben für die Fortbildung. Und das reicht von Beckenboden Basic bis Beckenboden Ultraschall. Machen wir ja auch, dass wir den Beckenboden schallen und uns den genau anschauen als Feedback oder Pessar-Anpassung. Das sind auch Hilfsmittel, die die Blase stützen oder die Gebärmutter, wenn man eine Senkung hat. Das bieten wir jetzt auch an in der Praxis. Also es geht immer weiter und ich brenne dafür oder wir.
Das merkt man ja. So schön. Und da wäre jetzt gerade auch noch meine Abschlussfrage an dich. Wo siehst du, dass die Wurzeln noch so ein bisschen hingehen? Also du hast schon ein paar Sachen angesprochen. Kind sicher ein Thema.
Ja.
Wo siehst du da noch so ein bisschen durchwachsen?
Ja, also ganz sicher die Kinderbeckenbodenphysiotherapie und Sexualtherapie.
Hm.
Ja, das möchte ich unbedingt noch machen. Ja.
Und wir werden sehen, wo es da noch hinführt.
Genau.
Die Idee geht dir sicher nicht raus.
Nee.
Oh, Adriana, ich könnte mit dir stundenlang weiterschwätzen. Ich glaube, es ist auch nicht der letzte Podcast, den wir zwei aufnehmen, weil es gibt da ganz viele Themen, wo wir noch tiefer tauchen könnten. Aber ich möchte dir von Herzen danken, dass ich heute hier sein durfte und du einfach so frei von der Leber weg erzählt hast und mir so in tiefe Themen, ohne dass wir das vorher besprochen haben, können reintauchen. Und ich glaube, ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele Menschen, die das hören, einfach auch vielleicht sich jetzt mehr trauen, ja, eine Fachperson aufzusuchen oder auch gewisse schambehaftete Tabuthemen leichter zu sehen und sich trauen, darüber zu reden oder zuzuhören.
So schön, ich danke dir, dass du hier warst und dass wir wirklich einfach so locker vom Hocker reden konnten. Und ich freue mich auf mehr. Also ich bin da.
Es kommt mir raus so. Danke vielmals. Bis bald.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Danke vielmals fürs Zuhören. Und schön, bist du da bei den Wurzeln gelandet. Wenn du etwas hast mitnehmen können, abonniere den Wurzelgespräche-Podcast und teile ihn mit Menschen, die sich auch gerne inspirieren lassen. Ich freue mich natürlich auch über deine Rückmeldung, welchen Impuls du aus dem Wurzelgespräch mitnimmst. Ganz nach dem Motto «Zusammen wurzeln und wachsen». Bis bald!